Rainer, lies mal vor.
26. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch.
29. Oktober. Geschrieben im Zug von Varna nach Galatz. Gestern Abend versammelten wir uns kurz vor Sonnenuntergang. Jeder hatte seine Arbeit so gut getan, als er vermochte. Was Nachdenken und Fleiß betrifft, sind wir für alle Wechselfälle der Reise gerüstet, ebenso für das Werk, das unser in Galatz wartet. Als die gewohnte Zeit herankam, richtete Frau Harker alles zum Hypnotisieren her. Es bedurfte einer längeren Tätigkeit von Helsing als sonst, ehe sie in Trance fiel. In der Regel genügte sonst ein Wink, um sie zum Sprechen zu bringen. Diesmal aber musste der Professor sie fragen, und zwar ziemlich energisch, bis endlich die Antwort kam.
»Ich kann nichts sehen.« Wir liegen still. »Ich höre keine Wogen rauschen, sondern nur ein ständiges, sanftes Gurgeln gegen den Bug. Ich höre das Rufen von menschlichen Stimmen, nahe und fern, und das Rollen und Knirschen von Rudern in den Klampen. Ein Geschütz wird irgendwo abgefeuert. Von weiter Ferne scheint das Echo herzurollen. Ich höre das Trampeln von Füßen über mir und kann deutlich unterscheiden, dass Taue und Ketten gezogen werden. Was ist das? Ich sehe einen Lichtschimmer. Frische Luft weht mich an.«
Sie hielt inne. Sie hatte sich vom Sofa erhoben wie unter einem raschen Impuls und hob ihre beiden Hände mit den Flächen nach aufwärts, als ob sie eine Last trüge. Von Helsing und ich sahen einander verständnisvoll an. Quincy zog seine Augenbrauen hoch und blickte scharf zu ihr hin, während Harkers Hand instinktiv nach dem Knauf seines Kukri-Messers griff. Es entstand eine lange Pause. Wir wussten, dass die Zeit, in der sie sprechen konnte, unwiederbringlich dahinfloss, aber wir fühlten, dass es zwecklos war, etwas zu fragen. Plötzlich stand sie auf, öffnete die Augen und fragte freundlich:
»Wünscht keiner der Herren, eine Tasse Tee zu trinken? Sie müssen doch alle sehr müde sein.«
Wir wollten ihr eine Freude machen und gingen auf ihren Wunsch ein. Geschäftig eilte sie hinaus, um den Tee zu bereiten. Kaum aber hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, fragte Van Helsing:
»Sie sehen, meine Freunde, er ist nahe am Land. Er hat seine Erdkiste verlassen. Immerhin aber muss das Schiff noch anlegen. In der Nacht kann er ja irgendwo verborgen liegen. Wenn er aber nicht ans Ufer getragen wird oder das Schiff es nicht berührt, kann er seine Landung nicht vollenden. In diesem Fall kann er, wenn es Nacht ist, seine Gestalt verändern und an Land springen oder fliegen, wie er es in Whitby tat. Wenn aber der Tag anbricht, ehe er landet, dann kann er nicht entrinnen, außer er wird hinausgetragen. Wenn er aber hinausgetragen wird, dann werden die Zollbeamten entdecken, was die Kiste enthält. Mit einem Wort, wenn er heute Nacht nicht mehr an Land entkommen kann, so ist sein ganzer Tag für ihn verloren. Wir kommen dann zur rechten Zeit, denn wenn er nicht nachts entflieht, kommen wir bei Tage über ihn, und er ist uns in seiner Kiste auf Gnade und Ungnade verfallen. Er darf nicht wieder er selbst werden, wach und sichtbar, ohne dass er entdeckt wird.«
Weiter war nichts mehr zu sagen. So warteten wir in Geduld bis zum Morgengrauen, zu welcher Zeit wir hoffen durften, mehr aus Frau Harkers Mund zu erfahren. Früh am Morgen lauschten wir in atemloser Spannung der Worte, die sie in Trance sprach. Es dauerte länger als je, bis der hypnotische Schlaf erreicht war. Als er eintrat, war die Zeit, die noch bis Sonnenaufgang blieb, nur noch so kurz, dass wir zu verzweifeln begannen. Van Helsing legte seine ganze Seele in seine Aufgabe. Schließlich antwortete Frau Mina, gehorsam seinem Willen.
»Alles ist dunkel. Ich höre klatschendes Wasser in gleicher Höhe mit mir und ein Knirschen wie von Holz auf Holz.«
Sie hielt inne. Rotleuchtend stieg die Sonne empor. »Wir müssen nun bis zum Abend warten.« So kommt es, dass wir in äußerster Spannung unsere Reise nach Galatz fortsetzen. Wir müssen unbedingt um 2 oder 3 Uhr morgens ankommen. Ab jetzt schon in Bukarest haben wir 3 Stunden Verspätung. Wir werden unser Ziel also wohl erst ein gut Stück nach Sonnenaufgang erreichen. Bis dahin werden wir 2-mal hypnotische Aufschlüsse von Frau Harker erhalten. Vielleicht werden beide oder wenigstens einer von ihnen imstande sein, Licht über das Geschehene zu bringen. Später. Sonnenuntergang ist vorüber. Glücklicherweise hatten wir zu dieser Zeit keine Ablenkung. Wären wir gerade auf einer Station gewesen, so hätten wir kaum die nötige Ruhe und Einsamkeit gefunden. Frau Harker gab sich dem hypnotischen Einfluss noch weniger hin als heute Morgen. Ich fürchte, dass ihre Fähigkeit, die Gefühle des Grafen zu empfinden, gerade dann hinschwindet, wenn wir ihrer am meisten bedürfen. Ich habe den Eindruck, als gäbe sie ihrer Fantasie immer mehr Spielraum. Bisher hat sie sich in Trance auf die Aufgabe der einfachen Tatsachen beschränkt. Wenn das so weitergeht, lassen wir uns unter Umständen irreführen. Es wäre ja eine Freude, annehmen zu dürfen, dass des Grafen Macht über sie mit ihrem geistigen Zusammenhang dahinschwindet. Aber ich fürchte, es könnte doch nicht so sein. Als sie widersprach, waren ihre Worte vollkommen rätselhaft.
Irgendetwas geht heraus. Es weht über mich hin wie ein kühler Wind. Ich höre weit weg wirre Stimmen. Menschen, die in fremden Zungen reden, donnernde Wasserfälle und das Heulen von Wölfen.
Sie schwieg und erschauderte. Einige Sekunden schüttelte es sie, bis sie sich schließlich streckte, wie vom Schlag gerührt. Sie sagte nichts mehr, auch nicht auf des Professors befehlende Fragen. Als sie aus der Trance erwachte, fror sie und war erschöpft und schlaff, aber ihr Geist war vollständig klar. Sie konnte sich an nichts erinnern, erkundigte sich aber, was sie im Schlaf gesagt habe. Als wir es ihr mitteilten, dachte sie lange und schweigend darüber nach.
30. Oktober, 7 Uhr morgens. Wir sind nun nahe an Galatz. Es kann sein, dass ich später keine Zeit zum Schreiben mehr habe. Wir haben den Sonnenaufgang mit ängstlicher Spannung erwartet. Van Helsing war sich der immer wachsenden Schwierigkeit bewusst, die Trance herbeizuführen, und hatte deshalb früher mit dem Hypnotisieren begonnen. Er hatte jedoch keinen Erfolg, und erst kurz ehe die Sonne heraufkam, unterlag sie endlich dem übermächtigen Einfluss. Der Professor stellte unverzüglich seine Fragen und ebenso rasch erfolgte ihre Antwort.
»Alles ist dunkel. Ich höre Wasser vorbeirauschen in gleicher Höhe mit meinen Ohren und ein Krachen wie von Holz auf Holz. Vieh höre ich in weiter Ferne brüllen. Da, ein anderer Ton, ein ganz seltsamer.«
Sie schwieg und wurde bleich und bleicher.
»Weiter, weiter, sprechen Sie! Ich befehle es Ihnen!«
sagte Van Helsing mit heißer Angst in der Stimme. Zugleich kam tiefe Verzweiflung in seine Züge, denn die aufsteigende Sonne warf einen roten Schein auf Frau Harkers bleiches Angesicht. Sie öffnete die Augen. Wir erstaunten, als sie freundlich und scheinbar mit großer Gelassenheit fragte.
»Ach, Herr Professor, warum verlangen Sie etwas von mir, von dem Sie wissen, dass ich es nicht kann? Ich erinnere mich an nichts mehr.«
Dann, als sie unsere erschreckten Mienen sah, sagte sie, indem sie ihre besorgten Blicke von einem zum anderen schweifen ließ.
»Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Ich weiß nichts, außer dass ich im Halbschlaf hier lag und Sie sagen, hörte, weiter, weiter, sprechen Sie, ich befehle es Ihnen.« Es kam mir so komisch vor, mich von Ihnen schelten zu lassen wie ein unartiges Kind.
»Frau Mina«, sagte er traurig, »es ist ein Beweis, wenn ein Beweis überhaupt nötig wäre, wie sehr ich Sie liebe und verehre, dass ein Wort, das in Ihrem eigensten Interesse strenger gesprochen wurde als üblich, Ihnen so seltsam erscheint, weil es derjenigen zu befehlen hat, der gehorchen zu dürfen, ich stolz bin.«
Die Zugpfeife ertönt. Wir fahren in Galatz ein. Wir sind in Sorge und glühen vor Eifer.
Mina Harkers Tagebuch.
30. Oktober. Herr Morris begleitete mich ins Hotel, wo unsere Zimmer bereits telegrafisch vorausbestellt waren. Er ist am besten abkömmlich, da er keine fremde Sprache spricht. Die Rollen waren verteilt wie in Varna. Nur, dass sich Lord Godalming zum Vizekonsul begab, da wir annehmen konnten, dass sein hoher Rang den Beamten gegenüber der schleunigen Erledigung unserer Angelegenheiten zugute kommen könnte. Jonathan und die zwei Ärzte gingen zum Schiffsagenten, um Näheres über die Ankunft der Zarina Katharina zu erfahren. Später. Lord Godalming ist zurückgekehrt. Der Konsul ist verreist, der Vizekonsul krank. So musste die wichtige Angelegenheit von einem Sekretär erledigt werden. Er war äußerst zuvorkommend und versprach, sein Möglichstes zu tun. Jonathan Harkers Tagebuch. 30. Oktober. Um 9 Uhr sprachen Dr. von Helsing, Dr. Seward und ich bei den Herren Mackenzie und Steinkopf den Vertretern der Londoner Firma Hapgood vor. Sie hatten ein Telegramm aus London erhalten, das sie, Lord Godalmings telegrafischem Ersuchen an die Firma entsprechend, anwies, uns in jeder Weise behilflich zu sein. Sie waren freundlich und höflich und führten uns sofort an Bord der Zarina Katharina, die am Flusshafen vor Anker lag. Dort sprachen wir den Kapitän, Donaldson mit Namen, der uns von seiner Reise erzählte. Er sagte, dass er nie in seinem Leben eine so flotte Fahrt gehabt hatte.
»Wir hatten Sorge«, sagte er, »denn wir fürchteten, dass wir dafür büßen müssten mit einem Schiffbruch oder sonst einem Unglück für die schnelle Fahrt. Es ist nicht ungefährlich, von London nach dem Schwarzen Meer zu fahren vor dem Wind. Das man hätte glauben können, der Teufel selbst bliese einem in die Segel. So rasch ging es dahin. Dabei konnten wir fast gar nichts sehen. Wenn wir uns einem Schiff, einem Hafen oder einem Kap näherten, fiel ein dichter Nebel herab und begleitete uns. Wenn er dann in die Höhe ging und wir hinausschauten, war wieder alles außer Sicht. Wir fuhren an Gibraltar vorbei, ohne ein Signal geben zu können. Als wir an die Dardanellen kamen und dort auf die Ausfertigung unseres Passierscheines warten mussten, hielten wir uns stets außer Rufweite. Zuerst dachte ich daran, die Segel wegzunehmen und zu lavieren, bis der Nebel geschwunden sei. Dann dachte ich aber wieder, dass, wenn es dem Teufel darum zu tun sei, uns recht rasch ins Schwarze Meer zu bringen, er dies doch tun würde, ob wir damit einverstanden wären oder nicht. Wenn wir eine rasche Reise machten, so würde uns das bei den Schiffseigentümern nur in Ansehen und dies auch unserem Geschäft keinen Schaden bringen. Und auch der alte Herr, dessen Interessen wir durch unsere flotte Fahrt so gut vertraten, würde sich sicherlich erkenntlich erweisen. Diese Mischung von Einfalt und Schlauheit, von Aberglaube und kaufmännischer Berechnung erheiterten Van Helsing und er sagte,
»Dieser Teufel ist viel schlauer, als manche denken. Er weiß recht wohl, wer ihm gewachsen ist.«
Der Seemann fühlte sich durch das Kompliment geschmeichelt und fuhr fort. Als wir den Bosporus passiert hatten, begann meine Mannschaft zu murren. Einige von ihnen, die Rumänen, kamen und baten mich, eine große Kiste über Bord werfen zu dürfen, die kurz vor unserer Abfahrt von London ein alter, merkwürdig aussehender Mann hatte verstauen lassen. Ich hatte schon gesehen, wie sie nach dem Kerl hinschielten und zwei Finger gabelförmig gegen ihn ausstreckten, um sich vor dem bösen Blick zu schützen. Dieser Aberglaube der Ausländer ist doch wirklich zu lächerlich. Ich hieß sie schnell wieder an ihre Arbeit gehen. Als uns aber wieder ein undurchsichtiger Nebel einschloss, fühlte ich doch ein gewisses Unbehagen, wenn ich auch nicht gerade sagen kann, dass es sich auf die Kiste bezog. Wir fuhren weiter, und als der Nebel 5 Tage lang nicht wich, beschloss ich, mich vom Wind treiben zu lassen. Denn wenn der Teufel uns irgendwo hintreiben wolle, so ließ ich ihm eben sein Vergnügen. Jedenfalls hatten wir die ganze Zeit guten Wind und tiefes Wasser, und als vor 2 Tagen die Morgensonne durch den Nebel drang, befanden wir uns schon im Fluss. Galatz gegenüber. Die Rumänen waren aufgebracht und verlangten dem Guten oder Bösen, dass ich die Kiste herausholen und in den Fluss werfen ließe. Ich musste mich mit ihnen vermittels eines Hebebaumes auseinandersetzen. Und als der letzte von ihnen seinen Kopf haltend das Deck verließ, hatte ich sie überzeugt, dass, ob böser Blick oder nicht böser Blick, das Eigentum meiner Auftraggeber besser bei mir aufgehoben sei als auf dem Grund der Donau. Sie hatten die Kiste schon auf Deck geschleppt, um sie hinauszuwerfen, und da sie mit Galatz via Varna gezeichnet war, dachte ich, ich ließe sie gleich da, bis wir im Hafen gelöscht hatten oder wir sie auf eine andere Weise loswürden. Wir kummerten uns diesen Tag nicht mehr viel um die Deklaration und blieben über Nacht vor Anker liegen. Am Morgen, 1 Stunde vor Sonnenaufgang, kam ein Mann an Bord, der eine aus England an ihn gerichtete Order vorwies, eine für Graf Dracula bestimmte Kiste in Empfang zu nehmen. Offenbar war die Sache gut vorbereitet. Seine Papiere waren in Ordnung und ich war herzlich froh, das verwünschte Ding loszuwerden, denn es begann mir selbst unheimlich zu werden. Wenn ich das Gepäck des Teufels an Bord gehabt hätte, konnte mir auch nicht unbehaglicher sein.
»Wie hieß der Mann, der die Kiste in Empfang nahm?«
fragte Dr. van Helsing mit verhaltener Neugierde.
»Das kann ich Ihnen sogleich sagen«,
antwortete der Kapitän. Er stieg in seine Kabine hinunter und brachte eine Empfangsbestätigung mit der Unterschrift »Immanuel Hildesheim«. Seine Adresse war Burgenstraße 16. Das war alles, was der Kapitän wusste. Deshalb dankten wir und verabschiedeten uns. Wir trafen Hildesheim in seinem Kontor. Einen Juden, wie man ihn auf der Bühne sieht, mit einer großen, krummen Nase und einem Fes. Seine Mitteilungen ließ er sich mit barem Geld bezahlen und erzählte, nachdem er noch ein wenig gehandelt hatte, alles, was er wusste. Es war einfach, aber sehr wichtig. Er hatte von einem Herrn de Ville aus London einen Brief erhalten mit dem Auftrag, wenn möglich vor Sonnenaufgang, um den Zoll zu umgehen, eine Kiste abholen zu lassen, welche auf der Czarina Katharina in Galatz ankommen würde. Hier sollte er sie einem gewissen Petrov Skinski übergeben, der mit den Slowaken in Verbindung stand, welche den Fluss hinunter bis zum Hafen Handel treiben. Er war für seine Mühehaltung mit einer englischen Banknote bezahlt worden, die ihm bei der Internationalen Donaubank bereitwillig umgewechselt wurde. Als Skinski zu ihm gekommen war, hatte er ihn zum Schiff mitgenommen und ihm dort die Kiste übergeben, um die Zustellungsgebühr für die Mitteilung zu sparen. Das war alles, was wir erfahren konnten. Wir machten uns auf den Weg, um Skinski zu suchen, aber vergebens. Einer seiner Nachbarn, der ihm nicht gerade sehr gewogen schien, sagte, er sei vor 2 Tagen fortgegangen. Wohin, wisse man nicht. Dies wurde von seinem Mietsherrn bestätigt, dem Skinski durch einen Boten den Hausschlüssel und die schuldige Miete in englischem Geld übersandt hatte. Das war gestern Nacht zwischen 10 und 11 Uhr geschehen. So waren wir also auf einem toten Punkt angelangt. Während wir noch verhandelten, kam jemand gelaufen und berichtete atemlos, dass man Skinskis Leichnam auf der Innenseite der Friedhofsmauer gefunden hätte. Seine Kehle sei aufgerissen gewesen wie von einem wilden Tier. Die, mit denen wir eben gesprochen hatten, eilten davon, um sich das Entsetzliche selbst anzusehen, und die Weiber kreischten, »Das hat ein Slowak getan!« Wir machten uns aus dem Staub, weil wir fürchteten, irgendwie in die Angelegenheit verwickelt und aufgehalten zu werden. Zu Hause angekommen, konnten wir zu einem festen, definitiven Schluss nicht gelangen. Wir waren überzeugt, dass die Kiste auf dem Wasserweg irgendwo hingeschafft wurde. Wohin aber? Das zu entdecken war sehr schwierig. Es ist begreiflich, dass wir mit schwerem Herzen bei Mina im Hotel ankamen. Als wir zusammen waren, beschlossen wir, Mina wieder ins Vertrauen zu ziehen. Da die Sache verzweifelt liegt, so ist dieses Mittel, wenn auch gewagt, doch vielleicht geeignet, uns zu helfen. Das nächste war, dass ich von meinem Schweigegelübde ihr gegenüber entbunden wurde. Mina Harkers Tagebuch. 30. Oktober, abends. Sie waren alle so müde, erschöpft und entmutigt, dass ihnen keine Arbeit mehr zugemutet werden konnte, bis sie sich ausgeruht hatten. Ich bat sie deshalb, sich auf eine halbe Stunde niederzulegen, während ich meine Eintragungen bis zur Stunde ergänzen wollte. Ich bin dem Manne, der die Reiseschreibmaschine erfand, sehr dankbar, und auch Herrn Morris, der mir eine solche verschaffte. Es wäre mir sehr schwer geworden, wenn ich die viele Schreibarbeit mit der Feder hätte ausführen sollen. Es ist alles geschehen. Guter Jonathan, was musst du schon gelitten haben und was musst du jetzt noch leiden? Er liegt auf dem Sofa. Sein Atem geht fast unmerklich und sein ganzer Körper macht den Eindruck, als sei seine Kraft gebrochen. Seine Augenbrauen sind zusammengezogen, sein Gesicht ist vor Kummer verzerrt. Armer Mann, vielleicht denkt er nach, denn sein ganzes Antlitz ist mit Fältchen bedeckt, wie von langer, angestrengter Gedankenarbeit. Wenn ich ihm nur ein wenig helfen könnte. Ich will ja gern tun, was ich kann. Ich habe van Helsing gebeten, mir die Papiere zu geben, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Während sie ruhen, will ich alles sorgfältig durchsehen. Vielleicht komme ich doch zu einem bestimmten Resultat. Ich werde versuchen, dem Beispiel des Professors zu folgen und über die vorliegenden Tatsachen ohne Vorurteil nachzudenken.
Ich glaube, Gottes Gnade hat mich eine Entdeckung machen lassen. Ich muss die Landkarten holen und studieren. Ich bin meiner Sache vollkommen sicher. Mein Plan ist fertig. Ich will meine Freunde zusammenrufen und es ihnen vorlesen. Mina Harkers Denkschrift. In ihr Tagebuch eingetragen. Grundlage der Untersuchung: Graf Draculas Plan ist, in seine Heimat zurückzukehren. A. Er muss von irgendjemand zurückgebracht werden. Das ist offenbar. Denn hätte er die Macht, sich nach seinem Wunsch zu bewegen, so würde er es tun. Entweder als Mensch, als Wolf, als Fledermaus oder in einer anderen Gestalt. Er fürchtet entschieden eine Entdeckung oder eine Störung in seinem Zustand der Hilflosigkeit. Ist er doch zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in seiner Kiste gefangen? B. Wie können wir seiner habhaft werden? Hier muss uns ein indirekter Schluss zu Hilfe kommen. Ist es auf der Straße, auf der Eisenbahn oder auf dem Wasser? Erstens. Auf der Straße. Dies hätte endlose Schwierigkeiten, insbesondere beim Passieren von Städten. X. Dort gibt es Leute, die sind immer neugierig und spüren gerne etwas auf. Ein Wink, ein Argwohn, der Wunsch zu wissen, was in der Kiste ist, könnten ihm verderblich sein. Y. Es könnten Wach- oder Zollstationen zu passieren sein. Z. Seine Feinde könnten ihn verfolgen. Das ist seine größte Sorge. Um sich nicht zu verraten, hat er sogar auf sein Opfer, auf mich, verzichtet. Zweitens. Mittels Eisenbahn. Hier wäre niemand, der die Kiste beaufsichtigt. Es könnte möglicherweise eine Verzögerung im Transport eintreten. Jede Verzögerung müsste ihm aber verhängnisvoll werden, da seine Feinde ihm auf den Fersen sind. Allerdings könnte er ja nächtlicherweise entfliehen. Aber was würde aus ihm werden? Auf unbekannter Erde, ohne Schlupfwinkel, in den er sich verkriechen könnte. Diesen Weg wird er also auch nicht einzuschlagen wagen. Drittens. Auf dem Wasserwege. Das ist wohl in mancherlei Hinsicht der sicherste Weg für ihn. Allerdings drohen ihm auch hier genug Gefahren. Auf dem Wasser ist er machtlos. Außer bei Nacht. Selbst dann kann er nur Nebel, Sturm und Schnee und seine Wölfe herbeirufen. Würde er Schiffbruch erleiden, so würde ihn das Wasser rettungslos verschlingen und er wäre verloren. Er könnte auch das Schiff an Land treiben. Wäre es aber ungeeignetes Land, wo er sich nicht frei bewegen könnte, so wäre seine Lage gleichfalls eine verzweifelte. Wir wissen, dass er sich auf dem Wasser befindet. Es handelt sich also darum, festzustellen, auf welchem Wasser. In erster Linie müssen wir genau wissen, was er bisher getan hat. Wir können daraus vielleicht einen Schluss ziehen auf das, was er weiterhin zu tun beabsichtigt. Erstens. Wir müssen wissen, was er in London für den wichtigsten Teil seines Feldzugs plant hielt und was er davon ausführte, trotzdem die Zeit drängte. Zweitens müssen wir sehen, so gut es die uns bekannten Tatsachen ermöglichen, was er hier getan hat. Er hat offenbar die Absicht, nach Galatz zu kommen, fertigte aber den Frachtbrief nach Varna aus, um uns zu täuschen und damit wir im Unklaren wären, auf welchem Weg er aus England entkommen ist. Sein unmittelbarer und einziger Zweck war also, uns zu entgehen. Beweis hierfür ist der Brief, in welchem Immanuel Hildesheim beauftragt wird, die Kiste vor Sonnenaufgang wegzuschaffen. Hier haben wir auch die Instruktion für Petrov Skinski. Dies können wir allerdings nur vermuten. Es muss aber noch ein Brief oder eine Botschaft eingelaufen sein, da sich Skinski zu Hildesheim begab. Wir wissen, dass bis hierher sein Plan gelungen war. Die Zarina Katharina machte eine so außerordentlich rasche Fahrt, dass Kapitän Donaldsons Verdacht erregt wurde. Aber sein Aberglauben im Verein mit seiner Schlauheit kam in dem Grafen sehr zustatten, und er fuhr mit dem günstigen Wind, dem Nebel zum Trotz, bis er blindlings in Galatz landete. Dass die Vorbereitungen des Grafen sehr sorgfältig getroffen waren, ist bewiesen. Hildesheim nahm die Kiste in Empfang, brachte sie fort und übergab sie Skinski. Skinski übernahm sie. Hier aber verloren wir den Faden. Wir wissen nur, dass die Kiste irgendwo auf dem Wasser schwimmt. Wachen und Zollbehörden sind glücklich umgangen worden. Nun kommen wir zu dem, was der Graf nach seiner Ankunft in Galatz an Land getan haben muss. Die Kiste war Skinski vor Sonnenuntergang übergeben worden. Bei Sonnenaufgang konnte der Graf in eigener Gestalt erscheinen. Hier fragen wir uns, warum Skinski überhaupt zur Hilfeleistung herbeigezogen worden ist. In meines Mannes Tagebuch ist Skinski als ein Mann erwähnt, der mit den Slowaken, die den Fluss hinunter bis zum Hafen Handel treiben, Verbindung hat, und die Bemerkung des Mannes, dass der Mord das Werk eines Slowaken sei, zeigt die allgemeine Stimmung, die gegen diese Menschenrasse herrscht. Der Graf wollte allein sein. Ich bin folgender Ansicht. In London beschloss der Graf, auf dem Wasserweg zu seinem Schloss zurückzukehren, also auf dem sichersten und am wenigsten auffallenden Weg. Er war von Zigeunern vom Schloss weggebracht worden. Wahrscheinlich haben diese ihre Ladung den Slowaken übergeben, die Kisten nach Varna transportierten. Von dort aus sind diese hier auch nach London eingeschifft worden. Auf diese Weise wusste also der Graf, welche Personen imstande waren, ihm Dienste zu leisten. Als dann die Kiste an Land war, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, kam er heraus, traf mit Skinski zusammen und instruierte ihn, wie er den Transport der Kiste auf einem der Flüsse zu bewerkstelligen habe. Als das geschehen und alles im Gange war, meinte er, seine Spur dadurch verlöschen zu können, dass er seinen Agenten ermordete. Ich habe die Karte genau geprüft und gefunden, dass der für die Slowaken am leichtesten zu erreichende Fluss der Seret oder der Prut ist. Ich las in unseren Akten, dass ich in meiner Trance das Brüllen von Kühen, das Wirbeln von Wasser in gleicher Höhe mit meinen Ohren und das Krachen von Holzwerk gehört hatte. Der Graf musste also damals in seiner Kiste in einem offenen Boot auf einem Fluss transportiert worden sein. Das Boot muss mit Rudern oder Stangen getrieben worden sein, denn Sandbänke sind in der Nähe gewesen und es muss stromaufwärts gegangen sein. Wäre das Boot stromabwärts gefahren, so wäre jedenfalls das Krachen der Ruder oder Stangen nicht so laut zu hören gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur der Seret oder der Prut für ihn in Betracht kommen. Trotzdem dürfen wir aber unsere Nachforschungen nicht einstellen. Während der Prut leichter zu befahren ist, hat der Seret den Vorzug, dass er sich bei Fundu mit der Bistrica vereinigt, die den Borgopass umfließt. Die Schleife, die der Fluss macht, liegt so nah an Schloss Dracula, dass es bequemer gar nicht zu erreichen ist.